Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Die letzte Juli-Ausgabe 2026, so schnell geht's ja. Und während wir die Sommerhitze alle genießen, hoffentlich, und Sie eine gute Woche haben, freuen wir uns, heute eine neue Ausgabe zu präsentieren. Hier kommt jetzt gleich der Talk der Woche. Davor stellen wir uns aber noch vor und erzählen auch, warum Christian Schmicke diesmal auf eine ganz besondere Reise geht. Hier ist er, der Chefredakteur von Reise vor Neun, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audiovision.
Das habe ich schon so ein bisschen angekündigt. Es geht um eine ganz besondere Reise, in Gedanken auf jeden Fall. Machst du die nochmal mit? Denn es gibt ja manchmal im Leben so einen Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern. Und dann gibt es immer so eine Kehrtwende auf einmal. Und die ganzen Gedanken, die man davor hatte, die waren manchmal schwerer als der Weg, den man dann eigentlich geht. Genau so eine Geschichte hören wir jetzt gleich. Und du darfst mal erzählen, um wen und was es sich vor allem handelt.
Den Gedanken, dass man mal etwas Grundsätzliches im Leben ändern sollte, haben sich ja viele von uns schon gehabt, auch viele Touristikerinnen und Touristiker. Eine ganz besondere Entscheidung hat in dieser Hinsicht Anja Kocherscheid getroffen, die damals erfolgreich ihre eigene PR-Agentur in Sachen Touristik führte und zu dem Ergebnis kam, dass ihr Job, sie und auch ihren Mann, der ebenfalls selbstständig war und auch wieder ist, doch zu sehr in Beschlag nahm, um noch ein anständiges Familienleben zu führen. Was die dann gemacht haben, war nicht einfach sich zurückzuziehen, sondern sie haben einen alten LKW des THW, des Technischen Hilfswerks, zu einem Expeditionsmobil umgebaut, sind dann damit aufs Schiff und nach Nordamerika gereist und von dort ein Jahr durch Nord- und Mittelamerika. Dabei waren sie und ihr Gatte übrigens nicht alleine, sondern die beiden Kinder, die eigentlich schulpflichtig gewesen wären, aber von der Schulpflicht befreit worden waren, waren auch dabei. Und über ihre Erlebnisse und vor allen Dingen auch über die Erkenntnisse, die sie aus dieser Reise gewonnen hat, spreche ich mit ihr im aktuellen Podcast. Anja hat übrigens zu diesem Thema gerade ein Buch mit dem schönen Titel Lasterleben veröffentlicht, das im Eigenverlag bei ihr erhältlich ist.
Na dann sage ich ganz viel Spaß, hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Anja.
Hallo Christian.
Ihr habt vor einigen Jahren, mit ihr ist gemeint du, dein Mann und eure zwei Kinder, was gemacht, was für viele erstmal ziemlich verrückt klingt. Ihr habt nämlich einen alten THW-LKW umgebaut zu einem Camper oder Expeditionsmobil. Dann seid ihr, glaube ich, aufs Schiff gegangen und dann seid ihr ein Jahr durch Nord- und Mittelamerika geturnt. Wie konnte es so weit kommen?
Das ist eine schöne Frage. Muss ich vielleicht einen kleinen Tick ausholen. Und zwar sind sowohl mein Mann als auch ich beide selbstständig und hatten kleine Firmen aufgebaut. Ich eine PR-Agentur für Tourismus und mein Mann eben in der Personaldienstleistungsbranche. Und waren da auch relativ erfolgreich und hatten Riesenspaß. Also die Jobs haben uns wirklich viel Spaß gemacht. Die Krux an der Geschichte war, dass wir den Spagat zwischen Familie, also unseren beiden kleinen Kindern und den beiden Firmen nur relativ schwierig hingekriegt haben. Also irgendwas ist halt immer auf der Strecke geblieben. Und wir haben uns dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, da waren die Kinder, also unsere Tochter stand kurz vor der Einschulung, unser Sohn war schon in der Grundschule, da haben wir gesagt, also so können wir irgendwie nicht weitermachen, wir müssen irgendwie einen neuen Plan fassen und hatten uns dann überlegt, wir drücken jetzt einfach mal für ein Jahr auf Pause. Und was machen wir in dem Jahr? Wir wollten uns aus dem Umfeld, in dem wir ja so am Rödeln und Rotieren und am Funktionieren waren, irgendwie weitestmöglich entfernen, um einfach mal den Kopf freizukriegen und auf neue Ideen zu kommen und auszuloten, wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Leben und unserer Familie und wie könnte ein alternatives Modell für uns aussehen als das, was wir halt bisher gefahren hatten. Und dann kam uns auf einer Wanderung in Andalusien, da hatten sich mein Mann und ich tatsächlich mal eine Woche losgeeist und die Kinder bei den Großeltern geparkt, in Anführungsstrichen. Da kam uns dann die Idee, ja, wir könnten doch eine lange Reise machen. Und ja, nachdem wir irgendwie, also ich so ein Herz für Mittel- und Südamerika habe, ich liebe alles, was irgendwie mit spanischsprachiger Kultur zu tun hat, kam uns die Idee, die Panamericana zu unterzufahren. Ja. So war eigentlich die lange Geschichte in kurz.
Sowas entscheidet man, aber ich gehe mal davon aus, dass man dann nicht gleich in der Folgewoche losfahren kann. Wie habt ihr die ganze Angelegenheit denn vorbereitet?
Ja, also wir haben uns ein Jahr Vorbereitungszeit gegeben. Also nachdem wir auf der Wanderung in Andalusien waren und gesagt, wir würden das gerne machen, haben wir natürlich auch noch irgendwie ein paar Monate hin und her überlegt. Aber so eine Idee, wenn die einmal irgendwie im Kopf ist, also jedenfalls ist das bei uns so, die lässt einen dann auch nicht mehr los. Und macht man sich natürlich Gedanken, wie ist das mit Schule, wie ist das mit den Risiken unterwegs, wie ist das mit der Gesundheit und. Aber wir haben dann einfach gesagt, irgendwie sind wir beide fest davon überzeugt, dass das zu diesem Zeitpunkt irgendwie genau das Richtige ist. Also wir hatten auch verschiedene Schwierigkeiten, wo wir gemerkt haben, die Kinder, also unser Sohn hatte motorisch starke Probleme und wir haben das irgendwie natürlich versucht, über Ergotherapie, Physiotherapie und sonst was irgendwie aufzufangen. Aber das ist uns irgendwie alles nicht gelungen und wir haben gedacht, wir müssen da einen anderen Weg finden. Deswegen waren wir überzeugt, der Weg ist eigentlich gut, dass wir uns jetzt einfach mal die Zeit nehmen als Familie, ein Jahr zu gucken, womit geht es uns allen eigentlich gut. Und ja, und dann haben wir eigentlich in einer Hauruck-Aktion entschieden, okay, wir machen das jetzt, was brauchen wir? Wir brauchen als erstes ein Auto und zwar eins, was wir auch selber reparieren können, was möglichst wenig Elektronik irgendwie an Bord hat. Mein Mann hatte dann so in verschiedenen Internetforen sich schon beschäftigt und hat gesagt, ja, hier diese Rundhauber, die auch beim THW eben jetzt ausgemustert werden, die fahren in Mittelamerika und in Südamerika überall rum. Da gibt es sicherlich Ersatzteile, gibt es Leute, die das reparieren können, wenn irgendwie was Größeres wäre. Genau, und so haben wir dann irgendwie in verschiedenen Autobörsen geschaut, wo gibt es solche Oldtimer und haben dann einen gefunden in Berlin, haben den gekauft, weil der war relativ günstig.
Okay.
Was wir nicht kalkuliert haben, war das natürlich auch, also das heißt nicht kalkuliert, das war uns schon bewusst, aber du kannst es halt nicht konkret kalkulieren, wie viel sowas dann nochmal kostet, so ein Ding auszubauen und so fit zu machen, dass du damit auch tatsächlich auf die Straße kannst. Das war der erste Schritt. Wir haben das Auto gekauft, haben uns dann drum gekümmert, wie wir den Ausbau organisieren, wie wir einen LKW-Führerschein machen, wie wir für das Gefährt überhaupt TÜV kriegen. Das ist nämlich auch nicht ganz so einfach. Naja, und dafür, für diese ganze Vorbereitungszeit hatten wir uns ein Jahr genommen. Also das heißt, wir haben im Sommer 2018 das Auto gekauft und im Anfang Juli 2019, da hatten wir dann die Überfahrt gebucht nach Kanada.
War es denn eigentlich schwer, die Kids von der Schulpflicht befreien zu lassen?
Erstaunlicherweise nicht. Das war ehrlich gesagt unsere größte Sorge, weil wir hatten auch den Plan B, dass sich halt einer von uns gegebenenfalls aus Deutschland abmelden muss, damit die Kinder von der Schulpflicht befreit sind. Aber wir haben einfach ganz offen erstmal das Gespräch mit der Schulleiterin gesucht und haben ihr von unserem Vorhaben erzählt. Und sind da überraschenderweise wirklich offene Türen angerannt. Also die hat gesagt, das ist grandios, irgendwie macht das auf jeden Fall, ihr Go haben wir. Weil die Kinder werden unterwegs so viel lernen, was die Grundschule einfach überhaupt nicht vermitteln kann und werden so wachsen an diesen Erfahrungen, die sie unterwegs machen können. Ja, dass sie gesagt hat, sie supportet das auf jeden Fall. Und wir sollten ihr das dann einfach nochmal schriftlich geben und nochmal schildern, wie wir uns auch das überlegt hatten, wer wie unterrichtet unterwegs. Das haben wir ja alles aufgeschrieben. Haben dann auch noch mit in die Waagschale geworfen, dass ich ja mal 3 Semester auf Lehramt studiert habe. Zwar nicht abgeschlossen, aber naja, man nimmt ja alles, was man so hat, was man dann da reingeben kann. Und dann hat sie das eben mit einer entsprechenden Empfehlung an die Schulbehörde weitergeleitet und die hat dann das letzte Wort. Das ist in jedem Bundesland irgendwie individuell geregelt, aber die Schulbehörde entscheidet dann, ob das genehmigt wird oder nicht. Und wir hatten innerhalb von 2 Wochen das Okay von der Schulbehörde. Also das haben wir uns viel, viel schwieriger vorgestellt. Das war tatsächlich ganz einfach.
Für so einen Truck braucht man ja einen LKW-Führerschein. Habt ihr den dann auch noch vorher gemacht?
Den haben wir, genau, parallel zum Ausbau haben wir den gemacht. Ging auch relativ zäh vonstatten, weil wir immer wenig Zeit hatten. Wir hatten ja noch unsere Firmen, die gelaufen sind, dann den Ausbau, die Kinder. Also wir haben immer so zwischendurch ein paar Theoriestunden eingeschoben und die Praxisstunden haben wir dann wirklich in so einer Hauruck-Aktion, ich glaube in 2 Wochen, absolviert. Und haben dann glücklicherweise beide auch auf Anhieb den Führerschein geschafft. Aber unser Fahrzeug war ja, also A, das ist kein moderner LKW, wie der, auf dem wir den Führerschein gemacht hatten. Das ist ja nochmal von der Technik immer was ganz anderes. Und B, hatten wir auch noch kein TÜV, sodass wir also überhaupt keine Probefahrt machen konnten, bevor wir gestartet sind. Wir haben den quasi, also die erste Fahrt war, das hat mein Mann glücklicherweise übernommen. Der ist dann von hier von Schleswig-Holstein nach Hamburg zum Hafen gefahren, hat den aufs Schiff gefahren. Und dann haben wir ihn in Kanada wiedergesehen und durften dann da quasi unsere erste Probefahrt machen.
Also was das angeht, ein echter Kaltstart, ne?
Ja, es war sehr abenteuerlich.
Und ihr seid dann, wenn ich es richtig mitbekommen habe, tatsächlich mitsamt dem LKW und mit Mann und Maus an Bord eines Frachtschiffs gegangen?
Genau, wir sind auf das Containerschiff mit draufgegangen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch geht, aber das war damals eine Möglichkeit, dass man da eben auch mitfahren konnte. Und das haben wir auch bewusst so gemacht, weil wir gesagt haben, okay, dann aus diesem ganzen Hamsterrad und dem Gerödel, in dem wir ja insbesondere auch in dem Vorbereitungsjahr nochmal gesteckt haben, das war ja dann irgendwie nochmal eine Zusatzbelastung, dieser ganze Ausbau und so weiter, haben wir gesagt, dann ist so ein Containerschiff, auf dem du wirklich nichts machen kannst, wo es keinerlei Bespaßung gibt, kein Satellitennetz und schon, aber halt unbezahlbar teuer. Also wir hatten dann kein Handy, nix. Und haben gesagt, das ist dann so eine Bremse, die ist vielleicht ganz heilsam erstmal, um runterzukommen. Ja.
Dann lass uns doch jetzt mal über die Reise selbst sprechen. Wo seid ihr denn in Nordamerika zunächst angekommen? Ihr habt es ja nicht ganz bis nach Feuerland geschafft, wenn ich das richtig verfolgt habe. Aber wie war ungefähr eure Route? Und hattet ihr die vorgeplant oder habt ihr so in den Tag reingelebt?
Ja, wir haben die bewusst nicht vorgeplant. Also wir wussten, wir kommen an Tag X, Mitte Juli irgendwann in Halifax an, in Kanada. Und gucken dann mal, schlagen uns so nach Westen durch bis zu den Rockies. Das hatten wir geplant. Eigentlich wollten wir auch noch durch die Rockies fahren. Da hat uns dann aber der Winter überrascht und wir waren irgendwie auf Winter nicht so richtig eingestellt. Wir hatten keine Schneeketten und ja, auch mit der Heizung, das war, wäre zwar irgendwie gegangen, aber nicht sehr bequem. Und genau, wir haben dann gesagt, okay, jetzt sind wir an den Füßen der Rockies und biegen dann quasi nach Süden ab. Fahren durch die USA, Yellowstone, da haben wir länger besucht. Dann waren wir, sind wir dann so Richtung Utah weitergefahren, Grand Canyon, Kalifornien und sind dann in Tijuana über die Grenze nach Mexiko gefahren. Und haben dann erstmal Baja California gemacht. Da hatten uns unterwegs Leute erzählt, ja, das ist so ein bisschen Mexiko-Light. Da kann man den Kulturschock so ein bisschen noch abfedern vielleicht.
Ja.
Genau, und sind dann von Baja California dann nach Mexiko und da dann wieder vom Westen im Zickzackkurs so ein bisschen bis nach Yucatan gefahren und dort dann über Belize nach Guatemala. Und in Guatemala sind wir am Atitlansee, also wirklich in paradiesischer Umgebung, muss man sagen, gestrandet, weil dann der Lockdown kam. Im März 2020 war dann ja der Lockdown, auch in Guatemala. Und wir haben dann da noch 5 Monate ausgeharrt, weil wir dachten, ja, vielleicht öffnen sich ja die Grenzen wieder. Das war auch eine relativ, eine bewegliche Angelegenheit da vor Ort. Es schien immer so, als könnte vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen irgendwie eine Grenze nach Süden aufmachen, dann hätten wir weiterfahren können. Und das haben wir eben immer abgewartet in der Hoffnung, dass es doch irgendwann weitergeht. Und nach 5 Monaten im August 2020 sind wir dann über Mexiko wieder nach Hause ausgereist, sozusagen.
Nun ließe sich mit der Reise selbst natürlich ja ein ganzes Buch füllen. Das hast du ja auch gemacht, eines mit dem schönen Titel Lasterleben. Aber wenn du jetzt mal über besonders prägende und wichtige Ereignisse im Zuge der Reise nachdenkst, welche waren das?
Also da gibt es natürlich unzählige, aber das eine war, ich hatte das ja vorhin angedeutet, dass zum Beispiel unser Sohn motorisch so Schwierigkeiten hatte und wir da wirklich von Pontius zu Pilatus gelaufen sind in Hamburg, um das irgendwie therapieren zu lassen, in Anführungsstrichen. Das waren zum Beispiel irgendwie nach ein paar Monaten, ich kann jetzt nicht mehr genau den Moment sagen, aber wo wir dann festgestellt haben, wenn wir uns irgendwie Videoaufnahmen von ihm vor der Reise angeguckt haben und ihn beobachtet haben, wie er zu dem Zeitpunkt dann schon sich bewegt hat einfach, das war ein komplett anderes Kind. Mhm. Also das war wirklich, der ist auf Bäume geklettert, der ist über Steine balanciert und hat die ganzen Übungen, die du ja zu Hause irgendwie auch vom Physiotherapeuten, Ergotherapeuten irgendwie mitkriegst, was du zu Hause dann 10 Minuten am Tag üben sollst mit dem Kind, das hat er natürlich Tag ein, Tag aus irgendwie 24 Stunden gefühlt gemacht und hat das dadurch ganz natürlich seine motorischen Probleme irgendwie selber therapiert. Also das war die Natur quasi der Therapeut. Das war schon sehr berührend auch zu sehen, was das irgendwie einfach für einen Effekt hatte. Ne? Das hatten wir überhaupt nicht geplant und waren da wirklich wirklich baff, wie der dann auch in Mexiko plötzlich so ein Palmstamm hochgekraxelt ist. Das wäre vorher undenkbar gewesen. Toll waren auch zum Beispiel, dass wir aus so kleinen Begebenheiten wie dem Streit, wer heute dran ist mit Spülen und wer abtrocknen muss, da haben wir so eine gemeinsam eigentlich so eine Institution geschaffen, so ein Familienrat, den wir auch bis heute so fortsetzen. Der findet jetzt einmal die Woche statt und dann wird irgendwie alles auf den Tisch gebracht, was so gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, was sich der eine wünscht, was sich der andere wünscht. Und das ist so ein bisschen basisdemokratisch, wird dann ausbaldobert, wie irgendwie die nächste Woche abläuft oder auch die nächsten mehreren Wochen. Ne? So solche Sachen haben wir mitgenommen, aber auch so, also auch auf der partnerschaftlichen Ebene. Wir hatten uns ja vorher durch unser Hamsterrad, in dem wir da gesteckt haben, irgendwie auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Wir haben ja eigentlich nebeneinander her funktioniert und geguckt, dass wir den Alltag wuppen, aber wir haben gar nicht mehr so die Bedürfnisse des anderen wirklich wahrgenommen. Und wir haben im Lockdown, das klingt so ein bisschen spinnert vielleicht, war es aber gar nicht, also weil wir überhaupt keine esoterischen Typen sind, aber wir haben dann in Guatemala zufälligerweise neben so einem Schamanenpärchen gewohnt, die zwei Praktikanten hatten, mit denen sie so eine Ayahuasca-Zeremonie üben wollten. Und da haben sie quasi noch Publikum gesucht, die da mitmachen. Und ich hatte da sehr großen Respekt vor und habe mich dann wirklich mit viel Überreden irgendwie drauf eingelassen. Und das haben wir gemacht. Und das hat einen Effekt auf unsere Beziehung auch gehabt, den man eigentlich gar nicht so groß mit Worten beschreiben kann. Also das war hat so ein bisschen das Grundvertrauen auch wiederhergestellt. Das waren Sachen, die kannst du halt nicht planen, aber die sind einfach passiert. Und wo ich auch im Rückblick sagen würde, das sollte auch so sein. Also vielleicht gibt es da wirklich sowas wie ein Schicksal.
Nun hockt man ja, du hast es eben erwähnt, ne, wenn man mit so einem Truck unterwegs ist, dann auch mal länger ziemlich eng aufeinander. Mhm. Ging das reibungslos oder war das schwierig?
Nee, das ging sehr reibungslos, also erstaunlicherweise. Das hat aber damit zu tun, dass wir während der Fahrt war es so, dass, du kannst in dem LKW, kannst du eigentlich mit kleinen Kindern, jedenfalls kann man zu viert vorne in der ersten Reihe sitzen. Das heißt, wir hatten da immer irgendwie ein Hörspiel an oder haben uns unterhalten und haben, das war während Fahrzeiten wirklich ganz unkompliziert. Unser Sohn, der konnte ja dann schon lesen, war ja dritte Klasse, der hat auch sein Kindle dabei gehabt und hat aber so für eine ganze Bibliothek, wie der gebraucht hätte. Er hatten halt keinen Platz, aber der hat dann halt auf seinem Kindle ganz viel gelesen und hat sich jeder so ein bisschen selber beschäftigt. Und wenn wir standen irgendwo, dann war es ja meistens in der Natur, sodass sich die 12 Quadratmeter eigentlich ausgeweitet haben auf ein Riesenareal um uns herum, wo man irgendwie sich auch aus dem Weg gehen konnte, wenn es denn mal sein musste. Also es gab natürlich schon Situationen, wo wir auch mal irgendwie die Nerven mal blank lagen, weil irgendwas kaputt war oder es war zu heiß oder man hatte Hunger und es gab kein Wasser oder solche Sachen. Aber das waren eigentlich nur kurze Momente, die ja ganz normal sind, auch in jedem Familienleben. Das hat jetzt nicht irgendwie, hat uns nicht an die Grenzen gebracht, sag ich mal.
Gab es denn im Lauf der Reise, ich gehe mal davon aus, dass es so war, auch Situationen, die ihr in irgendeiner Form als gefährlich wahrgenommen habt?
Ja, allerdings nur eine, die ich tatsächlich als gefährlich einstufen würde. Da sind wir irgendwie relativ spät an eine Stelle gefahren, wo wir in so einer Overlander-App gesehen hatten, da soll es einen ganz guten freien Stellplatz geben. In Guatemala war das, an der Grenze. Also dieser Stellplatz sollte am Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko sein. Mhm. Und da sind wir in die Dunkelheit gekommen, weil das ließ sich immer schwer kalkulieren, wie schnell das Auto ist, was das auch für Pisten sind. Das war halt so eine Rumpelpiste, da haben wir deutlich länger gebraucht als geplant und kamen halt in der Dunkelheit dahin und haben dann, als wir auf diesen Fluss quasi, der Fluss hat die Sackgasse geschlossen, auf der wir da fuhren, als wir da drauf zufuhren, haben sich dann so aus dem Unterholz irgendwie so mehrere 6, 7 komische Gestalten erhoben, das war wirklich sehr gruselig, muss ich sagen. Die sahen aus, als hätten sie irgendwelche Substanzen intus, waren jedenfalls nicht so ganz bei sich. Und auf dem Fluss war dann auch so ein Boot unterwegs, da hat man die Lichter gesehen. Also wir vermuten, dass das irgendwelche Drogenschmuggeleien waren. Ist ja auch da irgendwie an der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko bekannt, dass es das da gibt. Und dann sind wir halt, haben wir uns nur angeguckt, mein Mann und ich, und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt hier zurück. Wir mussten aber auch wirklich den Rückwärtsgang nehmen, weil es gab keine Wendemöglichkeit, und sind dann so ganz langsam zurückgefahren. Und als wir dann irgendwann drehen konnten und wieder den gleichen Weg zurückgenommen haben, den wir gekommen waren, kamen uns dann auch schon zwei so Jeeps entgegen, wo auf der Ladefläche bewaffnete Jungs saßen. Und da haben wir gedacht, oh, das war jetzt tatsächlich, glaube ich, keine gute Situation, in der wir uns befunden haben. Aber da sind wir, wie gesagt, nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ansonsten gab es eigentlich wirklich keine gefährlichen Situationen. Das hat mich überrascht, weil gerade in Kanada und USA hat uns jeder gewarnt, irgendwie, der gesagt hat, was, ihr wollt mit Kindern nach Mexiko und Guatemala und das ist so ein heißes Pflaster, macht das nicht. Also sie hatten uns dann schon wirklich auch ein bisschen Angst eingejagt, obwohl wir am Anfang immer gesagt haben, ach Quatsch, da passiert nichts und so. Aber tatsächlich nie was gewesen. Also im Gegenteil, weil die sind ja sehr viele Militärposten auch an den Straßen in Mexiko. Die haben uns immer sehr, sehr freundlich und neugierig irgendwie begrüßt und wollten, wenn sie in den LKW reingucken wollten, dann mal irgendwie aus Neugierde. Und wenn die dann immer schon gesehen haben, da hängen zwei so kleine blonde Gringos aus dem Auto, dann hast du so den Familienbonus gehabt und bist also wirklich überall ganz herzlich und freundlich durchgekommen. Also wir haben da wirklich toi, toi, toi Glück gehabt, haben auch von anderen Oberländern natürlich andere Geschichten gehört. Aber uns ist nie was passiert.
Das klingt prima. Und in der Tat stehen ja auch Mexiko und Guatemala nicht in dem Ruf, die allersichersten Reiseländer auf der Welt zu sein. Ne? Okay, du hast gesagt, ihr habt da noch ein bisschen in Guatemala ausgeharrt nach dem Lockdown und euch dann entschlossen, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Mit LKW, ne?
Ja.
Und das war auf demselben Wege, wie ihr auch hingekommen seid. Also natürlich von einem anderen Ausgangspunkt, logischerweise. Aber da habt ihr auch wieder ein Frachtschiff genutzt und seid dann hier in Deutschland in den Lockdown gekommen.
Ja, genau. Also wir haben den LKW verschifft wieder von Mexiko aus dann und sind aber selber mit dem Flugzeug quasi über Madrid dann nach Hause geflogen und haben den LKW dann irgendwie ein paar Wochen später in Hamburg abgeholt. Genau, also dann sind wir hier zu Hause direkt in den Lockdown gekommen und mussten auch erstmal zwei Wochen, sind dann in unser Häuschen hier, in unser ehemaliges Ferienhäuschen auf dem Land in Schleswig-Holstein gezogen, weil wir dann ja auch erstmal zwei Wochen Quarantäne einhalten mussten. Mexiko galt ja da als Hochrisikogebiet. Und und dann haben wir das eben ausgesessen und haben dann die Kinder hier an der lokalen Bullerbü-Grundschule angemeldet, weil das im Vergleich zu Hamburg, wo die das irgendwie dreizügig oder vierzügig sogar war, da gab es hier pro Jahrgang gab es eine Klasse mit 12 Kindern oder so im Schnitt. Das war für die Kinder auch ein super gutes Ankommen, muss ich sagen. Das war zwar dann auch mit Lockdown und allen Einschränkungen, die da mit einhergehen, Homeschooling und so weiter, aber trotzdem war es wirklich für uns eigentlich ein idealer Zustand, so auch, dass da erstmal Lockdown war und man gar nicht so gleich wieder dem Alltag ausgesetzt war.
Und ihr seid dann auch bewusst in eine ländliche Umgebung gezogen und lebt da auch noch heute?
Ja, genau. Also das war auch so die Idee, weil wir auf unserer Reise ja sehr viel auch in der Natur unterwegs waren und gemerkt haben, wie gut uns das allen tut. Also das mit meinem Sohn habe ich ja schon erzählt. Meine Tochter, die war auch schon, als sie ganz klein war, irgendwie sehr, sehr naturverbunden. Die hat auf der Reise, ist die wirklich aufgeblüht. Die hat mit Kolibris gesprochen. Das klingt ein bisschen blöd. Und also das war schon so ein bisschen, also es klingt bescheuert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man das mitbekommt, was sie da für einen Draht zu Tieren und zu auch Bäumen und also überhaupt zu allem, was sich so in der Natur bewegt, hat, das ist schon erstaunlich. Da fängt man an, dran zu glauben, dass es da tatsächlich irgendwelche Naturgeister gibt und dass manche Menschen die vielleicht auch sehen oder spüren können. Also so ist die unterwegs und die braucht auf jeden Fall Natur um sich herum. Deswegen sind wir jetzt auch hier auf dem Land so ein bisschen in die Selbstversorgerecke gerückt. Wir haben Hühner, wir haben Laufenten, wir haben zwei schottische Hochlandrinder. So. Und genau, genießen das auch sehr. Ich bin zwar eigentlich kein landwirtschaftlicher, bäuerlicher Typ, aber ja, ich finde das alles ganz spannend. Und meine Tochter und mein Mann, die sind da schon eher, haben da eher ein Faible zu dieser ganzen Tier- und Landwirtschaftsschiene. Die blühen auf und ich finde es einfach toll, mitzuerleben.
Das war jetzt schon eine schöne Überleitung zu meiner fast letzten, aber eigentlich auch spannendsten Frage, wie ich finde. Denn auf so einem Trip, da sammelt man ja ganz viele Eindrücke und du hast es ganz eindrucksvoll geschildert, dass man auch vielen Dingen begegnet, die man noch nie so gesehen hat und wo man auch vielleicht nicht gedacht hat, dass man damit überhaupt was anfangen könnte. Was hat denn diese Reise bei euch, für euch, mit euch und an eurer Wahrnehmung, eurer Umgebung hier in Deutschland verändert?
Also Verschiedenes. Also der unmittelbarste Eindruck war natürlich, also wenn du von so einer Reise zurückkommst und dich gerade in so Ländern wie Guatemala länger aufgehalten hast und da auch die Menschen kennengelernt hast, so ist natürlich der erste Eindruck erstmal, also was haben wir ja eigentlich zu meckern? Ne? Also wir leben in so einer heile Welt-Bubble, also und alle Probleme, die es natürlich auch gibt, die kann man ja nicht wegdiskutieren, aber das ist eigentlich ein Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also da versuchen wir auch nach wie vor uns gar nicht drauf einzulassen, auf solche Jammereien, versuchen irgendwie, also auch so ein Stück weit das Vertrauen, das Gottvertrauen, was wir da auf der Reise auch immer wieder bestätigt gefunden haben, das auch hier irgendwie so zu leben. Also indem wir einfach sagen, naja, jetzt, keine Ahnung, fehlt mir irgendwie ein passendes Beispiel, aber es passieren einem ja im Alltag auch Dinge, die irgendwie blöd sind, die gar nicht so ernst zu nehmen, sondern zu sagen, das wird schon für irgendwas gut sein, mal gucken, wo mich das jetzt hinführt. Ich werde irgendeine Lösung finden, da bin ich mir ganz sicher. Und mache einfach kleine Schritte und sehe das nicht als so die große Katastrophe an. Also so diese Ruhe und das Gottvertrauen, dass irgendwie alles seinen Weg gehen wird, egal welcher Weg das jetzt dann ist, die haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Aber es ist natürlich auch so ein Stück weit, bleibt man natürlich auch man selber. Ne? Also es ist, sind beide, also mein Mann und ich, wir sind beide Typen, die nicht lange stillsitzen können. Irgendwas muss immer passieren. Irgendwelche großen Projekte schaffen wir uns dann doch immer wieder an oder ziehen uns hier an Land so. Und aber es ist, glaube ich, auch für uns als Familie einfach im Rückblick der, wie ich schon eingangs gesagt hatte, so ein bisschen der Rettungsanker gewesen, weil wir bevor wir losgefahren sind, unsere Kinder eigentlich nicht wirklich kannten und unsere Kinder uns auch nicht. Und das hat sich auf der Reise halt drastisch verändert und ist auch bis heute so geblieben, dass wir da wirklich ein sehr vertrauensvolles, ja fast partnerschaftliches Verhältnis haben, wo natürlich, wir sind immer noch die Eltern und haben die Verantwortung, aber wir nehmen die Gedanken der Kinder schon sehr ernst.
Das klingt alles nach sehr schönen Erlebnissen und auch nach einem sehr schönen Perspektivwechsel, den ihr dadurch erlangen konntet. Liebe Anja, vielen Dank für die spannenden Ansichten und Einsichten und für deine eindrucksvolle Schilderung eurer Wahnsinnsreise.
Ja, vielen Dank dir, lieber Christian, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions. Oh,